Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Weiter geht es mit der Wirtschaft und den folgenden Themen in den kommenden 25 Minuten. Die ersten kleinen Schritte zur Lockerung sind beschlossen. Wie kommt das an beim Handel und den betroffenen Unternehmen? Der VW-Konzern will die Produktion langsam wieder hochfahren, die Lage in der ambulanten Versorgung und zum Abschluss unserer Serie Grünes Wirtschaften ein Gespräch darüber, was es braucht, damit die Krise den ökologischen Wandel nicht in Stocken geraten lässt. Friseurbetriebe dürfen wieder öffnen, Fahrradläden, Buchhändler und Autohäuser, außerdem Läden mit einer Verkaufsfläche bis 800 Quadratmeter. Wie kommt das bei den Unternehmen an, vor allem bei denjenigen, die weiterhin ihre Läden geschlossen halten müssen? Mischa Erhardt hat nachgefragt.
Grundsätzlich begrüßen die meisten Unternehmen und Branchen natürlich die ab Montag geltenden Lockerungen in der Krise. Für Anstoß allerdings sorgt vor allem die Regel, dass Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern öffnen dürfen, größere aber nicht.
Mir erschließt sich zum Beispiel die 800 Quadratmeter Begrenzung nicht, zur Begrenzung des systemischen Risikos, Gesundheitssystem nicht überfordern, zur Begrenzung des individuellen Risikos, jeder von uns soll sich möglichst nicht anstecken, ist, glaube ich, die Größenordnung von 800 Quadratmetern nicht geeignet. Trotzdem würde ich in Summe es positiv werten, dass es eine Einigung zwischen Bund und Ländern gab und dass es erste Schritte zur Öffnung gibt,
sagt der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Dieter Kempf. Kritik kommt hier aber vor allem aus dem Einzelhandel. So kritisiert der Handelsverband HDE, eine willkürliche Grenze von 800 Quadratmetern führe zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten. Im Übrigen könnten die nötigen Abstands- und Hygieneregeln auch größere Geschäfte einhalten. Der Handelsverband schätzt, dass in den vergangenen 4 Wochen im Nicht-Lebensmittelhandel ein Schaden von rund 30 Milliarden Euro entstanden ist. Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher dagegen verteidigte im ARD-Morgenmagazin die Maßnahme.
Es geht vor allem darum, dass in den Innenstädten nicht plötzlich da, wo große Einkaufszentren sind, plötzlich gar nicht die Läden, sondern allein die Fußgängerzonen wieder so eng werden, dass es zu neuen Infektionsrisiken kommt.
Auch der Mittelstandsverbund sieht eine Diskriminierung bestimmter Branchen und Unternehmen durch die beschlossenen Regeln. Zudem fehlten noch immer Planbarkeit und Perspektiven für viele Mittelständler. Ludwig Feldmann, Hauptgeschäftsführer des Mittelstandsverbundes.
Wir hätten uns sehr gewünscht, dass man sagt, unter bestimmten Bedingungen können diese dann zu diesen Terminen öffnen, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Dann hätten sich die Unternehmen darauf einstellen können.
Zudem fordert der Mittelstand, dass die Schnellkredite der staatseigenen KfW auch für kleinere Betriebe unter 10 Mitarbeitern geöffnet werden sollten, weil die gewährten Zuschüsse zur Überbrückung der Pandemie vielerorts nicht ausreichten. Besonders betroffen von dem Lockdown weiter Teile des öffentlichen Lebens ist natürlich auch die Hotel- und Gaststättenbranche. Denn hier werden die Bestimmungen ab Montag noch nicht gelockert. Die Betriebe des Gastgewerbes seien die ersten gewesen, die man geschlossen hat, und die letzten, die wieder aufmachen dürfen, beklagt der Verband DEHOGA. Zwar müsse das Bekämpfen des Virus oberste Priorität haben. Allerdings könnten einzelne Bereiche der Branche auch Abstandsregelungen einhalten, sagt Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Ich meine, wir haben eine Vielzahl von Betriebstypen. Ich habe in der Diskothek, im Club, in der Bar eine andere Situation als jetzt in einem Restaurant, wo das Abstandsgebot eingehalten wird, oder auch in einem Hotel.
Das Hotel- und Gaststättengewerbe fordert nun aber vor allem auch Unterstützung für die Zeit nach dem Corona-Lockdown. So schlägt Hartges unter anderem die Senkung der Mehrwertsteuer für Gastronomen von 19% auf 7% vor und einen Rettungsfonds. Mit dem, so Hartges, könnten die Gewinneinbußen und die Schuldenlast der Betriebe nach der Krise abgemildert werden.
Soweit Mischa Erhardt zu den Reaktionen der Unternehmen auf die Lockerungen im Handel. Wie kommt das an der Börse an? Diese Frage geht an unseren Börsenreporter Volker Hirt in Frankfurt.
Ja, was da gestern von der Regierung kam, war ja alles andere als ein Befreiungsschlag, haben wir eben gerade auch bei Mischa Erhardt gehört. Dennoch ist man zumindest an der Frankfurter Börse verhalten optimistisch. Der DAX marschiert in Richtung 10.400 Punkte. Gestern waren es noch 100 Punkte weniger. Ein Anstieg also von gut 1%, aber das ist kein Trend. Gerade in dieser Woche hat sich der deutsche Leitindex eher orientierungslos gezeigt. Mal rauf, mal runter, heute leicht rauf, kann morgen wieder anders sein.
Wenn wir, Herr Hirt, auf die Einzelwerte schauen, da lohnt heute der Blick auf Lufthansa und VW.
Ja, die Lufthansa taumelt ins Nirgendwo. Auch heute ging es wieder um 1,5% nach unten. 8,15 Euro kostet das Papier aktuell. Gibt einige Analysten, die sagen, dass die Aktie bald unter 6 Euro kosten könnte. Der Finanzbedarf ist enorm. Vor ein paar Tagen gab es ja schon die Berechnung, dass die Lufthansa pro Stunde 1 Million Euro verliert. Wenn das weiter so geht, und es sieht ja danach aus, wird ein Eingreifen des Staates nicht mehr abzuwenden sein. Und bei VW zum Beispiel, da sieht es ein bisschen anders aus. Volkswagen will die Produktion in seinen großen Fahrzeugwerken in Deutschland nach dieser Zwangspause in der übernächsten Woche wieder anfahren. Das belebt den Kurs. Er legt um knapp 3% zu.
Einer der Gewinner momentan, wen wundert es, ist der Lübecker Medizinhersteller Trägerwerk.
Ja, da muss man einfach nur zur rechten Zeit aufs richtige Pferd setzen. Trägerwerk produzieren unter anderem Schutzkleidung, Mundschutz, also genau das, was man im Moment braucht. Wieder geht's ordentlich nach oben. Die Papiere verteuern sich um über 5%. Das Unternehmen verzeichnet doppelt so hohe Auftragseingänge wie im Vorjahr. Ein klarer Gewinner der Krise. Zu Beginn dieser Krise stand der Aktienkurs bei 37. Heute kostet das Papier knapp 60 Euro.
Schauen wir, Herr Hirt, in die USA. Da sind die Einschätzungen, dass die Corona-Krise die Volkswirtschaft sehr hart treffen wird. Was bedeutet das?
Darüber habe ich mit Jörg Krämer, dem Chefvolkswirt der Commerzbank, gesprochen. Im März fiel die Industrieproduktion der USA so stark wie seit dem Jahr 1946 nicht mehr. Und es gibt Einschätzungen, dass die amerikanische Wirtschaft auf die möglicherweise schwerste Rezession seit den 30er Jahren zusteuern könnte. Ich habe Jörg Krämer gefragt, ob er das für übertrieben hält.
Ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Wir sehen es ja auch an den Zahlen zur Arbeitslosigkeit. In den letzten 3 Wochen allein ist die Zahl der Arbeitslosen um 18 Millionen gestiegen. Und für diese Woche, für die ablaufende Woche, ist ein weiteres Plus von 5 Millionen Menschen zu erwarten. Also ganz klar, die amerikanische Wirtschaft steuert auf eine massive Rezession zu, die deutlich schwerer wird als die vor 10 Jahren nach der Lehman-Pleite. Und ein Vergleich mit der großen Depression ist vielleicht etwas übertrieben, aber sicherlich wird es die schlimmste Rezession werden seit den 30er Jahren.
Die amerikanischen Banken haben in den letzten Jahren prächtig verdient und jetzt in dieser Woche ist Berichtssaison. Da haben sie Zahlen vorgelegt, die noch vor einem halben Jahr undenkbar waren. Der Grund sind massive Rückstellungen für mögliche faule Kredite. Was kommt da auf die amerikanischen Banken zu?
Ja, die amerikanische Wirtschaft ist eingebrochen, was ja die Zahlen am Arbeitsmarkt belegen. Und damit droht natürlich eine Pleitewelle in Amerika. Und das wird natürlich negative Spuren hinterlassen in den Bankbilanzen. Und genauso wie die amerikanische Wirtschaft abgeschmiert ist, sind auch die Bilanzen und die Kurse der amerikanischen Banken ins Negative gerutscht. Die amerikanischen Banken sind natürlich Spiegelbild der wirtschaftlichen Situation in Amerika, des wirtschaftlichen Einbruchs dort.
Und wie sehen Sie da die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren? Denn auch die amerikanischen Banken müssen sich ja mit einer annähernd Nullzinspolitik rumplagen.
Die faktische Nullzinspolitik der amerikanischen Zentralbank wird noch lange Bestand haben. Und die Erholung in Amerika der Konjunktur wird auch sehr langsam vonstatten gehen. Von daher bleiben die Banken in Amerika noch auf absehbare Zeit stark belastet.
Auch bei den Einzelhandelsumsätzen gibt es ja schwere Einbrüche, ist ja geradezu logisch. Wie abhängig sind die USA vom Binnenmarkt?
Die amerikanische Konjunktur ist viel abhängiger vom Konsum, von der Binnenkonjunktur als beispielsweise die deutsche Wirtschaft. Diese Binnenabhängigkeit war lange ein Vorteil der amerikanischen Volkswirtschaft, nämlich dann, als wir einen Handelskrieg hatten. Jetzt allerdings wird diese Binnenabhängigkeit natürlich auch zu einem Schwachpunkt der amerikanischen Volkswirtschaft, weil in Amerika herrscht eine Hire-and-Fire-Politik, das heißt, die Zahl der Beschäftigten bricht ein, die der Arbeitslosen schießt in die Höhe und das schwächt natürlich den privaten Verbrauch in Amerika ungemein, sodass die einzige Stärke der amerikanischen Volkswirtschaft, der private Verbrauch, jetzt wegbricht.
Wir hatten an dieser Stelle am Dienstag über die wirtschaftliche Entwicklung in China gesprochen, mit den Auswirkungen für die deutsche Ökonomie. Was bedeutet das aktuelle Wirtschaftsszenario in den USA für uns in Deutschland?
Das ist natürlich ein neues Problem für die deutschen Unternehmen, die ja schon genug Probleme damit haben, dass wir hier Produktionsunterbrechungen haben und dass sie eben auch bis vor einiger Zeit noch viel weniger nach China liefern konnten.
Spannende Frage zum Schluss. Ist Donald Trump der richtige Präsident, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie in den USA so gering wie möglich zu halten?
Also man muss Donald Trump und seine Politik wirklich nicht mögen, aber er macht auch nicht alles falsch. Also er hat immer wieder betont, dass die amerikanische Wirtschaft bald wieder hochfahren soll. Und damit hat er den verunsicherten Unternehmen in den USA auch eine Perspektive gegeben. Sie können dann eben das Hochfahren der Produktion planen. Und das hilft der aus dem Takt geratenen Volkswirtschaft in Amerika, dann wieder leichter in Schwung zu kommen.
Das war das Interview mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Und zum Abschluss wie immer Euro, Rente und das liebe Gold.
Euro hat ein bisschen nachgegeben, notiert bei 1,0856 Dollar. Gold hat sein Topniveau ausbauen können. Die Feinunze kostet in Euro 1.585. Die Anleihen leicht verteuert. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf minus 0,45%.
Vielen Dank, Volker Hirt in Frankfurt. Wir haben eben schon es im Börsengespräch gehört. Der Aktienkurs von VW heute deutlich im Plus. Ebenso auch die Aktie von Daimler. Die Anleger stimmt optimistisch, dass die beiden Automobilhersteller planen, die Produktion wieder zu starten. Silke Hane mit den Einzelheiten.
Parallel zum öffentlichen Leben soll auch die Autoproduktion in Deutschland und weltweit bald wieder anlaufen. Anders als in Italien und Spanien war die Fertigung hierzulande zwar nicht verboten, nach Erlass der Kontaktsperren und Forderungen von Betriebsräten standen die Bänder aber trotzdem größtenteils still. Volkswagen und Daimler nehmen die Produktion in einigen Werken schon kommende Woche wieder auf. Montag macht das VW-Werk in Bratislava den Anfang. Donnerstag folge das in Zwickau, so ein Sprecher des Konzerns gegenüber dem Deutschlandfunk. In Zwickau wird das neue Elektroauto ID.3 gebaut. Ab dem Montag darauf nehmen dann auch Fabriken in Russland, Spanien, Portugal sowie in Nord- und Südamerika die Arbeit wieder auf. Die VW-Tochter Audi will ihre Produktion voraussichtlich Ende April schrittweise wieder hochfahren. Porsche wird die kommende Woche noch abwarten. Oberstes Gebot dürfte in den Werken künftig nicht mehr die Effizienz der Produktion, sondern der Abstand zwischen den Beschäftigten sein. Das heißt konkret, Wege werden umgeplant, Plexiglas kommt zum Einsatz. Wo der Abstand nicht gewahrt werden könne, so der VW-Sprecher, herrsche Maskenpflicht. Die Mitarbeiter seien außerdem dazu aufgefordert, eine gewisse Selbstdisziplin an den Tag zu legen und ihren Gesundheitszustand vor jeder Schicht zu prüfen. Zudem würden die Schichten so entzerrt, dass sich die Mitarbeiter beim Wechsel nicht direkt begegneten.
Informationen von Silke Hane. Viele Menschen scheuen sich gerade, in die Arztpraxen zu gehen, weil sie befürchten, sich dort mit Covid-19 anzustecken. Einige Praxen haben auch geschlossen, weil sie sich nicht ausreichend schützen können. Heute hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung dazu Stellung genommen, wie sie die medizinische Lage auch über Covid-19 hinaus einschätzt und was sie von den gestern beschlossenen Lockerungen hält. Franziska Hoppen hat die Online-Pressekonferenz verfolgt.
Der Kassenärztliche Bundesverband findet klare Worte. Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen seien nicht nur gut, sondern überfällig und alternativlos. Warum, erklärt Dr. Stefan Hofmeister, der stellvertretende Vorsitzende des KBV.
Uns muss jeden Tag klar sein, dass jeder Tag länger des Lockdowns für Menschen existenzielle Probleme aufwirft. Alles Dinge, die ungeheure Folgeschäden und ungeheure Folgewirkungen haben auf die Psyche des ganzen Volkes wie auch auf die tatsächlich gesundheitliche Weiterexistenz.
Und nicht nur das. Der KBV beobachtet massive Einbrüche bei Vorsorgeuntersuchungen und anderen notwendigen medizinischen Behandlungen. Die Praxen seien aktuell beinahe leer, einige Krankenhäuser ebenfalls. Viele hätten ihre Kapazitäten nur auf Covid-19 ausgerichtet, obwohl der Ansturm vielerorts bislang ausgeblieben ist. Und das, obwohl die Hauptkrankheitslast gar nicht Covid-19 ist, wie der Vorsitzende des KBV, Andreas Gassen, erklärt.
Muss man bildlich darzustellen, wenn Sie eine unbehandelten Herzinfarkt oder eine unbehandelte Krebserkrankung haben, dann können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die entsprechenden Patienten versterben. Haben Sie eine unbehandelte Covid-19-Erkrankung, können Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Patienten daran nicht versterben und wenn Sie großes Glück haben, noch nicht mehr ernsthaft erkranken.
Die große Zahl der Erkrankungen in Deutschland habe mit Covid nichts zu tun. Deswegen betont der KBV, Arztbesuche seien weiterhin notwendig und müssten gemacht werden. Auf die Rückkehr zum Regelbetrieb seien etliche Praxen bereits vorbereitet, sagt Stefan Hofmeister.
Die vertragsärztlichen Praxen sind bereit und stehen auch für den Exit aus dem Lockdown und für die weitere sichere Versorgung und die Trennung von Covid-Verdachtsfällen und der Behandlung von chronisch Kranken und ernsthaft Erkrankten, akut Erkrankten in der Regelversorgung.
Bei einigen Praxen fehle es allerdings aktuell an Schutzausrüstung. Der KBV arbeite jedoch daran, Patienten möglichst effizient auf die voll ausgestatteten Praxen zuzuteilen. Und auch ein nachdenklicher Ton schlägt zwischenzeitlich an. Ob es richtig gewesen sei, dass das Coronavirus bisher so viele politische Entscheidungen beherrscht hat und derart viel Aufmerksamkeit erhalten hat, das könne man zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal überdenken, so der KBV.
Aus Berlin ein Bericht von Franziska Hoppen. In unserer Serie Grünes Wirtschaften haben wir in dieser und in der letzten Woche darauf geschaut, wie kann die Wirtschaft grüner werden? Wie kann sie nach der Krise wieder aufgebaut werden und wachsen, aber nach ökologischen Kriterien? Die EU-Kommission will mit dem European Green Deal die Union bis 2050 klimaneutral machen. Wie verändert die Corona-Krise dieses Ziel? Meine Kollegin Jessica Sturmberg hat mit dem Ökonomen Holger Beer vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft gesprochen und gefragt, momentan wird mit viel Steuergeld die unternehmerische Infrastruktur versucht zu retten. Wo entstehen da ungewollt Fehlanreize?
Ja, aufgrund der Geschwindigkeit, mit der gerade eben Geld ausgegeben wird, gibt es das. Und das ist in der jetzigen Situation jetzt, glaube ich, nur bedingt vermeidbar. Das Problem aus einer ökologischen Sicht langfristig gesehen ist, dass wir heute große Geldmengen investieren. Diese Gelder werden ja für bestimmte Zwecke ausgegeben. Und sie helfen Unternehmen, die mehr oder weniger klimaschädlich wirtschaften, klimafreundlich wirtschaften. Und je nachdem, wie dieses Geld ausgegeben wird, verfestigen wir jetzt auch auf Dauer bestimmte Wirtschaftsstrukturen, bestimmte Wirtschaftsweisen, die auf zum Beispiel dem Verbrennungsmotor basieren, oder wir nutzen sie ganz dezidiert, um den Strukturwandel voranzubringen.
Sie sprechen jetzt konkret die Automobilindustrie an und es geht ja auch die Gedanken in einem Konjunkturaufbauprogramm, wenn die kurzfristigen Hilfen abgeschlossen sind, da Kaufanreize zu setzen, zum Beispiel eben in der Elektromobilität. Wenn wir das Ganze etwas internationaler betrachten, da gibt es jetzt auch Stimmen, die sagen, lass uns jetzt den Green Deal hinten anstellen, wir haben kurzfristig ganz andere Probleme. Wie sehen Sie da die internationale Perspektive auch?
Wir sehen in anderen Ländern, sehen wir auch in anderen Sektoren, also auch bei fossilen Energien, Öl- und Gasförderung, sehen wir in Kanada und den USA zum Beispiel große Debatten, dass diese Industrien, diese sehr fossilen und klimaschädlichen Industrien jetzt akut in der Krise mit Steuermitteln subventioniert werden müssen, um die Arbeitsplätze da zu sichern. In Deutschland haben wir natürlich auch die Debatte um den Luftverkehr und die Frage, was mit der Lufthansa und den anderen Airlines und mit ihren Beschäftigten passiert. Da sehen wir auch, in einigen Ländern wurden da schon große Schecks geschrieben und bedingungslose Unterstützungsgelder an die Unternehmen überwiesen. Ich glaube, was wichtig ist für die deutsche Debatte, ist zu sagen, man muss überlegen, wie eine zukunftsfähige und nachhaltige Luftverkehrswirtschaft in den nächsten Jahren auch funktionieren kann und funktionieren sollte. Also gerade im Bereich Luftverkehrswirtschaft gibt es viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sagen, Moment, bevor wir der Industrie sehr hohe Gelder zur Verfügung stellen, um sie jetzt zu sichern, müssen wir auch darüber reden, dass in der Luftverkehrsbranche zum Beispiel eine Kerosinsteuer eingeführt wird und nicht wie über die letzten Jahre hinweg es da einfach keine Bewegung gibt.
Wenn wir über den Flugverkehr und die Automobilindustrie jetzt mal hinausschauen, es gibt ja sehr viele unternehmerische Bereiche, in denen die schädlichen Auswirkungen des Wirtschaftens nicht eingepreist werden. Wäre jetzt der Hebel zu sagen, okay, ihr bekommt Geld, aber bitte unter der Voraussetzung, das, was hier schädlich ist, entweder weil es nicht abgestellt werden kann, eben dann stärker bepreist wird, oder irgendwie anderweitig derjenige, der den Schaden verursacht, auch dafür finanziell zur Verantwortung gezogen wird?
Wenn wir über die Einführung des CO2-Preises im Verkehrssektor und beim Heizen sprechen, der ja Anfang nächsten Jahres kommen soll, dann muss man auch jetzt in der Krise sagen, das wäre falsch, die Einführung dieses CO2-Preises jetzt aufgrund der Wirtschaftskrise, in der wir jetzt sind, zu verschieben, weil Investoren und Unternehmen, die treffen Entscheidungen in viel längerfristigen Dimensionen. Und wenn wir heute diese Preissignale über einen CO2-Preis zum Beispiel jetzt wieder abschaffen würden oder da auf den Pauseknopf drücken, dann bestrafen wir genau die Unternehmen, die heute schon investiert haben in klimafreundlicher zu werden, die heute schon klimafreundliche Technologien, klimafreundliche Produkte entwickelt haben. Also diejenigen, die davon profitieren, wenn wir heute auf den Pauseknopf drücken, in Anführungsstrichen beim grünen Strukturwandel, sind genau die Unternehmen, die sich noch nicht bewegt haben. Und deshalb muss man, glaube ich, immer diese lange Frist mitdenken. Und das ist jetzt die Unternehmensperspektive. Für uns als Gesellschaft wäre es fatal, wenn wir jetzt 3 Jahre in der Klimapolitik einen kompletten Stillstand erleben würden. Dann könnte das einerseits bedeuten, dass wir die 2030 Klimaziele wahrscheinlich nicht mehr erreichen oder nur zu viel höheren Kosten erreichen. Und gleichzeitig bedeutet das, dass die Kosten des fortschreitenden Klimawandels, ich meine, wenn Sie heute in die Presse schauen, dann gibt es heute schon wieder die ersten Berichte, ob wir in diesem Sommer wieder mit einer sehr weitgehenden Dürre rechnen müssen. Der Klimawandel wartet ja nicht. Also diese ganzen Klimaveränderungen und die Kosten, die dadurch auf uns als Gesellschaft einwirken, auf ganz verschiedene Sektoren, die warten nicht. Und je länger wir dieses Problem ausblenden und die Bearbeitung des Problems und die Problemlösung, desto stärker erhöhen sich die Kosten für uns alle.
Der Ökonom Holger Beer vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft im Gespräch mit meiner Kollegin Jessica Stormberg. Und nun zur Wirtschaftspresseschau. Wie gewohnt, für Diskussionen sorgt derzeit unter anderem der Milliardenkredit der staatlichen KfW-Bank für den Sportartikelhersteller Adidas.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Als erster DAX-Konzern stellt sich damit ein Unternehmen unter den Berliner Schutzschirm, das eine Gewinn- und Gelddruckmaschine gewesen ist, üppige Dividenden ausschüttete und in Milliardenhöhe Aktien zurückkaufte. Man könnte meinen, die Drei-Streifen-Marke wusste nicht, wohin mit dem Geld. Aus der Corona-Krise sollte die Lehre zu ziehen sein, vorsichtiger mit Barem umzugehen, wenn wieder normale Zeiten kommen. Davon ist Adidas, wie derzeit der größere Teil der deutschen Unternehmen, aber weit entfernt. Der Staat wird noch viele auffangen müssen. Schon jetzt ist abzusehen, dass die Autofirmen bald folgen werden, meint die Tageszeitung Taz. Es wird die Gesamtwirtschaft noch lange belasten, wenn fast alle Unternehmen gezwungen sind, Kredite aufzunehmen, um die Corona-Zeit zu überstehen. Ein Teufelskreis ist durchaus wahrscheinlich. Weil die Wirtschaft schwächelt, fällt es den Unternehmen schwer, ihre Corona-Kredite zurückzuzahlen. Also investieren sie nicht, was die Krise weiter verschärft. Die Lösung? Wieder der Staat. Die Regierung muss Kredite aufnehmen und die Wirtschaft ankurbeln, damit die Unternehmen ihre Darlehen zurückzahlen können. Schulden killen Schulden. Und warum will Italien keine EU-Kredite aus dem ESM-Rettungsschirm? Weil man das in Rom als stigmatisierend empfinde, erklärt der Tagesspiegel aus Berlin. Das Land steht nicht vor der Zahlungsunfähigkeit wie vor Jahren Griechenland, sondern es ist die zweitstärkste Industrienation Europas und der drittwichtigste Handelspartner Deutschlands. Und es mag zwar hoch verschuldet sein, ist aber seinen Verbindlichkeiten bisher immer nachgekommen und beabsichtigt, dies weiterhin zu tun. Italien und mit ihm andere Nationen wie Frankreich und Spanien erwarten von der EU nun nicht ein ESM-Almosen, sondern wirkliche Solidarität. Und die Frankfurter Rundschau hält fest, das ESM-Geld soll ja nur deshalb fließen, weil Länder wie Deutschland sich weigern, wenigstens jetzt ein starkes europäisches Signal zu senden. Die gemeinsame Anleihe, die dieses Signal ausmachen würde, lehnt Berlin nicht zuletzt ab, um nationale Vorteile bei der Kreditaufnahme zu wahren. Wer die Europafeinde derart nährt, muss sich nicht wundern, wenn sie sich immer breiter machen.
Soweit unsere Wirtschaftspresseschau und nach den 14 Uhr Nachrichten geht es hier weiter mit dem Blick in die Länder. Bis gleich.